Du auf dem Rennrad, das Mädchen rennt neben dir, dann ist man so auf ähnlicher Geschwindigkeit.
Nicht genau auf der gleichen Geschwindigkeit, aber es gab diese Momente. Hallo Christoph, schön dich mal wieder zu hören.
Na, wie geht's?
Was hast du gemacht, Christoph? Was hat dich verschlagen? Was treibt dich durch die Welt?
Ich war auf einer Hochzeit und ich war im Urlaub. War viel los.
Du hast nach unserer letzten Folge über die Hochzeiten, möchtest du jetzt ein bisschen interne Research betreiben?
Ja, also wir haben über Hochzeiten geredet und dann habe ich mich einfach zu einer eingeladen, eine Woche später, um das mal zu verifizieren.
Wie lief das ab? Du bist einfach so angekommen. War es ein Hochzeitscrasher, oder?
Ja, also ich kenne ja diesen Spot, das Rosarium im Uetersen. Das ist ja so ein, Das ist ja so ein Hotspot. Ist ja so eine richtige Hochzeitspipeline.
Klar, der Großraum Uetersen kennt das.
Und da gibt es die Hochzeitsinsel. Und wenn du da geschickt wartest, dann kannst du dich da untermischen und das Volk. Und das habe ich gemacht. Da habe ich mal geguckt.
Sitzt du also immer im Busch, hast den Anzug schon an und dann kommt da so eine Gruppe vorbei und du mischst dich einfach gesellig runter. So wie wir damals in der 10. Klasse, als wir immer draußen sein mussten auf dem Schulhof, dann irgendwann so eine kleine Schulklasse von 5-Klässlern in die Klassenräume rein durften, um ihre Sachen abzugeben. Und wir sind einfach mitgelaufen und wurden auf dem Gang ertappt von der Lehrerin, aber wir haben uns einfach geduckt und in der Masse der Schüler versteckt.
Ich war damals ja auch schon groß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es geklappt hat.
Doch, es hat geklappt. Das war mit dir, 100%ig.
Naja, genauso ist es auf jeden Fall auch gelaufen. Ich liebe ja deutsche Bürokratie. Eine Hochzeit ist ja eigentlich so was Emotionales, sage ich mal, ne? Das macht man ja, weil man sich lieb hat.
Ja.
Aber wenn man das in Deutschland macht, dann bist du da auf einmal im System. Du bist eine Nummer.
Ja.
Und da war auch eine Frau vom Standesamt. Das war gut. Wie sie, also erstmal natürlich alle Ausweise kontrollieren. Das ist ja schon mal wichtig. Alle im Hochzeitskleid. Und da wurden erstmal Ausweise kontrolliert. Sind überhaupt diejenigen da, die auch dazugehören?
Ja.
Und dann hatte sie wohl so ein Vorgespräch mit dem Brautpaar, wo die sich kennengelernt haben und was die so als Hobby machen, um so ein bisschen die kennenzulernen, so ein bisschen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das auch eine Prüfung ist, ob da eine Checkliste war. Ja, die lieben sich. Und dann ist sie das alles nochmal durchgegangen, wie als hätte sie so eine PowerPoint-Präsentation in der 3. Klasse gemacht oder so. So richtig schlecht. Und dann sowas wie, ja, Hobbys haben sie auch noch. Und dann wurden so Hobbys gelistet oder ja, sie haben unterschiedliche Berufe, das ist nicht so häufig. Ja, jeder, der da war, wusste das, ja, der kennt die Leute und sie hat das nochmal so vorgetragen, aber so leidenschaftslos,
ja.
Weiß ich nicht, das war unglaublich.
Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das bei mir genauso sein könnte. Also ich heirate, für die es nicht wissen, ich heirate in knapp einem Monat, also in 4 Folgen, in zwei. Und ich hatte genau dieses Vorgespräch letzte Woche. Ich hatte exakt dieses Gespräch. Leider kann ich dir sagen, wie es ablaufen wird. Es wird nämlich sehr, sehr schlecht werden, weil wir waren einfach nur da und es war ein reines, ah, hallo, wer sind Sie? Hier sind die Unterlagen, die Sie schreiben müssen. Haben Sie alles mitgebracht? Ja, okay. Der Ablauf wird hier folgende sein. Ja, und wenn Sie was über sich erzählt haben möchten, dann schreiben Sie mir das einfach per E-Mail. Und sie hat 0 Fragen gestellt, sie hat uns überhaupt nicht kennengelernt. Es war ihr komplett egal, sie war nett und so, aber es war ihr absolut komplett Schnuppe. Ja, sie wollte einfach nur ihren Job machen.
Ja, müssen sie auch nicht.
Ja, und wenn sie irgendwie so Gelübde machen wollen oder so, dann sagen sie mir das einfach Bescheid, dann lasse ich da halt Luft zum Atmen, dann können sie da was erzählen. Aber die Trauung wird auf jeden Fall 20 Minuten dauern. Also ich muss danach weg. Ich habe 9 Termin in einer anderen Stadt.
Nee, das war in Uetersen nicht so. Der war der Termin nämlich gleich danach. Wir sind da angekommen, haben da gestanden. Und dann sah man schon auf der Hochzeitsinsel, wie die Standesamtsfrau genau das gleiche mit einer anderen Gruppe gemacht hat.
Ja.
Und nach uns war auch noch eine Gruppe. Also da war wirklich, wie Wunder, dass wir keine Nummer ziehen mussten und da eine Tafel stand, wann wir aufgerufen werden.
Du als Standesbeamter würdest es halt beim ersten Mal, würdest du richtig Mühe geben, beim zweiten Mal auch noch, beim dritten Mal, ja, fängt schon an langsam immer das Gleiche zu sein. Ja, und dann 20 Jahre später und du machst das jeden Tag 4-mal. So, das verstehe ich schon, dass das vielleicht ein bisschen anders läuft.
Es war am Freitag, du wirst eigentlich um 14 Uhr zu Hause sein, wie das auf dem Amt so ist. Da hast du dann auch keinen Bock mehr. Vielleicht hast du schon die ganze Woche welche gemacht. Aber ich fand es sehr gut, diesen Akt, dass er noch zu Ende durchzieht, weil man es machen muss. Weißt du, das steht auf dem Zettel, wir müssen das so machen. Und wir machen das jetzt leidenschaftslos. Ist okay, Hauptsache wir machen das fertig. diese Ringeübergabe und ja, ich will, das ist nämlich nicht der festliche Akt. Der festliche Akt ist, wenn sie ihre Mappe rausholt und du die Unterschrift leistest. Und es gab das Schuhspiel, kann ich noch, das war auch ganz, gab es nämlich ein kleines Upgrade.
Na.
Das war ist ja bocklangweilig, so ein Schuhspiel, schon, ne?
Ja.
Zumindest haben wir drüber geredet.
Ja.
Aber diesmal war da ein kleiner Junge dabei in der Traugesellschaft. Der hat das noch nie gesehen in seinem Leben. Der war richtig fasziniert. Der hat sich so diebisch gefreut, wenn sie was nicht gewusst haben. Und dann so, ja! Und wenn die richtig gelegen haben, dann hat er so richtig auf den Boden gestampft. Wie man sich bei Rumpelstilzchen das vorstellt. Oh Mann, oh! Mann, ah!
Bei Rumpelstilzchen.
Das hat dir der Teufel gesagt. Also das als Tipp für deine Hochzeit. Du musst dir jemanden einladen, der motiviert ist, sowas zu spielen und das noch nie gemacht hat. Und wo wir bei Tradition sind, ich war nach der Hochzeit, war ich auf einem 30. Geburtstag. Und ich bin ja eigentlich nicht einer mit dieser Fegesache und so. Aber das war, wir waren auf dem Land, das war ein Handwerker, da gehört das dazu, da wurde gefegt.
Also vor dem Rathaus hier Kronkorken oder so ein Kram.
Nee, das war schon im Garten, aber es waren 4 60 Liter Eimer Kronkorken, keine Ahnung, wo man sowas bekommt.
Sammeln
mal. Es war ein richtiges, ja, es war ein richtig, ja, das ist über Generationen weitergegeben, es war ein richtiges Set. Da war so ein präparierter Besen und so.
Oh, das habe ich schon mal, man kann das auch kaufen, habe ich festgestellt.
Ja, und dann wird das vielleicht so weiterverkauft wieder bei Kleinanzeigen. Naja, aber ich finde es absolut asozial. Und es war, also es war spannend, das mal zu sehen, aber weiß ich nicht. Also muss man so gemein sein? Ich verstehe das nicht.
Warst du schon auf einem Polterabend? Ich meine, das ist ja auch so. Ich kenne das auch nur so von Erzählungen von meinen Großeltern. Und jetzt hatte ich das halt in meinem Leben einmal. Das ist halt die Feier vor der echten Hochzeit, wo man alle einladen kann.
Nein, man lädt da keinen ein, das ist ja der Trick.
Ach so.
Man sagt, wann der ist und dann darf kommen, wer will.
Und ich war da halt und es ist ja auch ganz, ganz geckig. Man kann so Teller und so kaputt werfen. Aber wann hat man sonst die Gelegenheit dazu?
Immer?
Bitte?
Also du hast auch Teller im Haus, oder nicht?
Ach so, ja, aber wann macht, also man nimmt doch nicht seinen eigenen Teller und schmeißt auf den Boden. Bei dem war es jetzt halt so, die haben das halt kaputt gemacht, da auch mitgemacht. Und dann wird das ja gefegt mit einem kaputten Besen und so Kram. Immer halt irgendein Gag dabei. Das Ding ist halt, alle anderen versuchen halt, die dabei zu stören und irgendwie das Aufgefegte wieder zu verteilen. Das wurde halt leider irgendwie 4-mal gemacht. Und es war wirklich so, das erste Mal war es witzig, das zweite Mal war es schon, ja, okay. Und ab da war es nur noch nervig. Und es hat mir auch, die Leute haben mir leid getan und ich als Zuschauer war einfach gelangweilt.
Es war übrigens bei dem Fegen zum 30. auch so. Das fand ich auch faszinierend. Da wurden die einmal ausgekippt und dann wurde erst mit der Zahnbürste angefangen, keine Ahnung. Und dann wurde immer, wenn er fertig war, sagen wir mal, 1 Quadratmeter zu reinigen, wurde er wieder dreckig gemacht. Und das war auch so eine Sache von 30 Minuten und dann immer so Spiele zwischendurch. Und am Ende ist es genauso dreckig wie vorher, aber es ist vorbei, weil er dann freigeküsst wird oder was. Und dann fegen alle zusammen den Rest auf. Also, was heißt den Rest? Es ist genauso groß wie am Anfang. Im Prinzip geht es nicht ums Fegen, sondern es wird einfach Dreck gemacht. Dann gibt es 30 Minuten lang Spiele. Und dann wird der Dreck gemeinsam wieder weggemacht. Ich frage mich, warum muss man überhaupt diesen Dreck machen? Kann man nicht einfach 30 Minuten lang Spiele spielen? Naja, es ist...
So ist es mit den Traditionen, ne? So ist das. Deswegen, ich bin auch nicht so der Traditionelle. Dinge, die man nur macht, wenn man sie macht, ist doch dumm.
Ja, ich glaube, das ist daher, weil wir immer so viele Motto-Partys gemacht haben, dass wir dadurch irgendwie... Das nutzt sich nämlich auch ab. Ich habe mit meiner Oma darüber geredet und die meint... Das ist, du hast dann ja auch, wenn du so, da werden ja Leute 30 öfter im Jahr und du bist ja alle im gleichen Alter. Das heißt, du hast so 15, 30-jährige Geburtstage und beim 14. Mal wird es schon langsam anstrengend, weil es der gleiche Gag ist und alles dasselbe.
Ja.
Also dann lieber thematisch verschiedene Sachen machen. Und sie meinte, es gibt bei ihr noch was, da ist mit 25 Kranzlaufen angesagt. Und da ist genau das gleiche Problem. Beim 10. Mal Kranzlaufen ist es dir schon egal. Und das ist ja auch eigentlich scheiße für den Gast.
Du hast mir letztens geschrieben, du hast Probleme mit deiner Pizza-Diät, die wir in der letzten Folge thematisiert haben. Was möchtest du mir dazu sagen? Du hast was ist ja leider nicht ausgeführt.
Ich habe ein sehr großes Problem bei meiner Pizza-Diät. Folgendes. Ich habe ja versucht, 3 Tage lang immer 3 Pizzen zu essen, um meinen Kalorienhaushalt von 1800 Kilokalorien quasi zu halten, um dadurch abzunehmen.
Ja.
Soweit, so gut. Kein Problem. Kann man machen. Tipp immer noch. Gilt.
Ja.
Das große Problem ist, ich habe nur einen Pizzaroller im Haus.
Mm.
Und ich kann nicht 3 Tage lang den gleichen Pizzaroller benutzen. Und ich weigere mich. Ich habe ja einen Pizzaroller im Haus. Warum muss ich denn jetzt Messer und Gabel benutzen?
Ich hatte eine ganz, 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 ganz richtig crazy Lösung für dich.
Ich wasche nicht per Hand ab. Kann ich dir jetzt schon mal sagen.
Ja, dann habe ich keine Lösung für dich. Naja, die Lösung ist halt, also ich benutze halt immer jetzt große Messer, weil Pizzaroller sind einfach scheiße im Vergleich zu einem ordentlichen großen Schneidemesser. Aber noch besser ist natürlich einfach eine Schere.
Wo fängt man an? Weil die Schere ist ja auch oft in Benutzung jetzt schon. Das heißt, ich müsste sie erst in die Geschirrspülmaschine packen, um sie dann für die Pizza rein zu haben. Weil da sind ja noch Mikroreste von, keine Ahnung. Ich benutze die Schere ja auch für Sachen, die jetzt nicht unbedingt gut für Lebensmittel sind.
Also ich löse das einfach, wenn die Schere dreckig wird mit irgendwas, was nicht gut ist, dann spüle ich sie einfach direkt ab.
Hm.
Kurz einmal. Und dann, nein, ich benutze es halt nicht mehr. Ich bin jetzt ja auf Küchenmesser gewechselt. So.
Isst du Pizza vom Brett?
Nee.
Auf dem Teller kann ich sie dir doch nicht schneiden mit einem großen Messer.
Ja, das stimmt, ist nicht gut fürs Messer. Aber bei deinen Schneidemessern, die ich kenne, ist das eh so scheißegal, weil die so stumpf sind.
Ja, aber die Teller sind ja nicht gerade. Die sind ja, haben ja eine leichte Beugung.
Die was haben eine leichte Beugung?
Die Teller sind leicht gebogen am Rand zum Beispiel. Das geht zum Schneiden, ist das echt Krux.
Nein, also ich habe ja Pizzateller, deswegen habe ich das Problem nicht. Ich habe riesige Teller.
Ich glaube nicht, dass das so. Ich probiere das aus. Ich glaube dir da nicht.
Du möchtest sagen, du hast ein rein praktisches Problem für deine Pizza.de. Ansonsten hast du daran nicht auszusetzen. Du isst dreimal die Tag Pizza für mehrere Tage und du willst dadurch abnehmen. Der Plan steht und der ist rock solid, sagst du. Und das einzige Problem ist
Bulletproof.
Ist der dreckige, dreckige naja. Pizzaroller.
Ja. Ich kann es wirklich nicht empfehlen, weil es schmeckt halt wirklich langweilig. Ja, du musst ja mit Gemüse das aufpeppen alles. Und manchmal hast du nicht so Bock und dann bist du aus Faulheit, schiebst diese Pizza rein und du wirst, also glücklich wirst du damit nicht. Das ist aber, glaube ich, grundsätzlich bei Diäten so.
Vielleicht wird es noch schlimmer. Was ist, wenn dir irgendwann Pizza nicht mehr schmeckt? Wo leben wir dann?
Normalerweise esse ich nicht so Keksbodenpizza. Aber diese Pizza hat so einen Keksboden. Das heißt, wenn, wird mir die nicht mehr schmecken. Und das finde ich okay, wenn ich mein Leben lang keine Keksbodenpizza mehr essen kann. Das Risiko gehe ich ein.
Also nur der Geschmack von Tiefkühlpizza dir verloren geht.
Ja.
Ja, und jetzt hast du die Pizza-Diät also ausprobiert und sagst, sie ist top. Hast du das auch durchgehalten, als du im Urlaub warst? Gibt es da überhaupt in den Ländern der Welt, in denen du warst, gibt es da die Pizza, die diese zauberhafte Kalorienanzahl hat?
Nee, das habe ich natürlich nicht. Wie das mit so Diäten ist, im Urlaub wirft man alles über Bord.
Wo warst du denn, was hast du das gemacht?
Unser Ziel war, das Baltikum zu bereisen. Estland, Lettland, Litauen. Das hat sich schnell verworfen, weil keiner Lust hatte auf Litauen.
Litauen ist irgendwie verbranntes Pflaster oder was ist da los?
Keiner hat Bock auf Vilnius. Nee, wir waren in Riga, Tallinn und Helsinki, haben so eine Mini-Städtereise sozusagen gemacht, immer 1 bis 2 Tage vor Ort, bisschen die Stadt erkundet, den Local Flair so eingeatmet. Wie ist das so, da zu leben, zu wohnen? Was machen die Locals, die Leute von der Straße?
Hast du wieder kanadische Schauspieler getroffen, die mit dir Absinth trinken gehen?
Nee, zum Glück nicht. Vielleicht solltest du erklären, dass wir das gemacht haben, als wir in Tallinn waren.
Ja, genau. Wir waren schon mal in Tallinn und da war halt so ein sehr charmanter Typ, den wir in unserer Unterkunft getroffen haben. Und der hat uns dazu eingeladen, mit uns Party zu machen oder mit ihm besser gesagt, das Party zu machen. Am Ende des Tages habe ich irgendwie, naja, an den kann ich mich nicht mehr erinnern, sagen wir so. Und am nächsten Tag war ich den ganzen Tag in der Herberge und musste mir die Sache durch den Kopf gehen lassen.
Ich habe die Bar aber wieder gefunden, in der wir waren. Es ist das Laboratory.
Tatsächlich, ja, es klingelt etwas.
Amazing, oder?
Ja.
Ich bin da dran vorbeigegangen und dachte so, huch, das kommt dir doch bekannt vor.
Hierin war ich schon mal betrunken, hast du gedacht.
Nö, aber viele, viele interessante Sachen gesehen. Zum Beispiel, ich schicke dir mal 3 Fotos, Mathis. Wir machen ein kleines Spiel. Ich schicke dir 3 Fotos, das habe ich vorbereitet. Was siehst du auf den Bildern, Mathis?
Foto aus dem Kühlregal, das sind irgendwie so Cappuccino-Boxen oder so. Also es sind so wie so Tetrapack-mäßig. Das zweite Bild ist halt so ein typischer, weiß ich, das sind so kleine Snack-Cafés, sag ich mal, am Kühlregal. So kleine Fläschchen, wo, glaube ich, Kaffee drin ist. Und da steht auch Kaffee oder Kaffee drauf. Und dann sehe ich Oddly Good Barista. Das würde ich aber sagen, ist jetzt Hafermilch. So, das ist so wie Oatly, nur falsch geschrieben. So, was? Ja, also ich sage, es ist Kaffee oder Kaffee-Referenzprodukte.
Und das ist nämlich falsch. Du siehst auf allen Bildern Milch.
Ach so.
Für morgens wollten wir uns so einen Kaffee-Milch-Drink uns besorgen. Und dann sind wir da im Laden und sehen so, oh, Cappuccino, Latte, Kaffee for the busy man, weil wir sind ja immer on the road und morgens schnell mal kriegen wir nicht hin mit Kochen, sondern zack, Deckel auf, reingepumpt, fertig. Aber irgendwie haben wir es nicht rausbekommen, dass wenn auf einer Packung groß Cappuccino, Piem, oder Latte Pim mit einem braunen Getränk als Bild ist, dass das Milch für Cappuccino oder Milch für Kaffee Latte ist. Genauso im unteren Bild haben wir Kaffeemilch, also Kaffeesahne. Okay, das hätte man vielleicht mitbekommen können. Das
gibt es in Deutschland auch, muss man fairerweise sagen.
Ganz fair so sagen, aber die Farbe von Kaffeesahne ist nicht so braun, oder? Also
unüblich.
Diese ganzen Bilder sind nämlich bräunlich und alles ist für mich sieht es so aus, als ob das Kaffee ist. Naja, wir haben ein paar Mal daneben gegriffen.
Ich habe ja schön immer morgens einen Kaffee Milch getrunken.
Wir haben mal wirklich einen Liter gekauft. Einen Liter von dem Cappuccino haben die gekauft. Ich habe einen Liter Kaffee Latte gekauft. Und dann füllen wir uns das so ein und denken so, das aber
ist original das Gleiche.
Erstmal sieht es beides gleich aus. Und es ist weiß.
Ja,
aber
auffällig.
Wir sind im Ausland. Also von daher kann das ja sein, dass das...
Ich kenne den traditionellen estischen weißen Kaffee.
Ja, weiß ich ja nicht, aber der Geschmack kann ja drin sein. So, dass das einfach weiß ist, ja. Aber es schmeckt nach Kaffee. Das gibt's ja. Das ist ja Chemie. Das kann ja alles sein. Und dann trinke ich das und ich habe tatsächlich am Anfang so placebo-mäßig, denke ich, das schmeckt nicht so stark. Und erst beim zweiten Schluck... merken die anderen so, Leute, das ist Milch.
Aber schön, dass du so fest
dran gesagt hast.
Dass das Gehirn alles kann, ne?
Vielleicht bin ich da auch einmal wach geworden. Nee, wir haben daraus gelernt, aber ich habe weitergemacht, die Kaffees zu fotografieren. Jedenfalls die Dinge, wo wir dachten, dass es Kaffee ist. Und es war echt schwierig, das zu finden, weil in Deutschland hast du, ich würde sagen, du hast eine größere Auswahl. Softdrink und allgemein Getränkekultur ist in Deutschland viel größer. Man merkt das immer im Ausland, was es da so alles gibt. Beziehungsweise was es alles nicht so gibt. Zum Beispiel Mate ist ja in Deutschland riesig.
In den Großstädten, ja.
Na, aber kriegst du überall. Hier im Baltikum gab es halt dieses Kvass, dieses Brottrunk. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Klingt erstmal das ist so geil.
Ja, ist so.
Klingt ist ein bisschen wie ein Drogeriemarkt, ehrlich gesagt.
Es ist so ein bisschen wie Fassbrause, was nach Schwarzbrot schmeckt. Und eigentlich ist das auch nur original von einem Straßenhändler, der das in so einem riesigen, weiß ich nicht, 100-Liter-Fass anrollt und dann hat er so einen kleinen Schirm aufgespannt und zapft für dich. Aber das haben wir leider nicht getroffen, deswegen mussten wir das im Laden kaufen. Und es ist mäßig bis eklig. Wir haben mehrere ausprobiert, es ist mäßig bis eklig. Aber ich glaube, man muss das gemacht haben, wenn man im Baltikum unterwegs ist, sonst war man nicht im Baltikum.
Ja.
Meine Meinung. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht, was ich da erzählen soll. Lettland hat das schlimmste Pfandsystem überhaupt. Du kaufst ja auf einer Ecke was und musst es dann abgeben an einer zentralen Pfandsammelstelle. Das macht aber niemand. Also wer macht das denn? Gerade im Urlaub. Ich fahre doch nicht zu einer Pfandsammelstelle. Wo komme ich denn da hin? Ich glaube, ich mache Urlaube nur, um andere Dinge zu trinken, nicht zu essen.
Ja.
Weil ich zum Thema Getränke fällt mir ja ein. Wir wollten das machen, was die Locals machen in Helsinki. Klar. Was machen die Locals? Die gehen auch mal zu so einem Burgerladen und jeder kennt das in Finnland.
Hessburger, ja klar.
Burger King und McDonald's
haben... Die ganze Stolz Finnlands.
Burger King und McDonald's haben es sehr spät auf den finnischen Markt geschafft. Ich glaube, Burger King ist ein bisschen größer, aber auch nicht
ich
groß.
Ich könnte sogar sagen, wir wissen sogar, wann es war, weil wir waren nämlich bei der ersten Eröffnung eines Burger King-Ladens vor Ort.
Wir waren 2014 bei der Eröffnung des Burger Kings in Turku dabei und das war ein Riesenevent. Alle sind durchgedreht, kilometerlange Schlangen. Wir waren dann auch nochmal drin, um zu gucken, ist es anders? Nein,
es schmeckt wie in Deutschland. Nein, genauso,
identisch. Gar nichts anders. Naja, wir waren beim Hessburgers und ich liebe das an Finnland, dass man einfach Milch bestellen kann zum Burgermenü. Du konntest auswählen auf diesem Tablet und sagen, ich möchte einen halben Liter Milch zu meinem Burger.
Hast du dich prompt gemacht.
Ich musste das machen. Aber also, da kommen auch nur Finnen drauf.
Aber für dich passt das schon. Du bist auch einer, der schon immer sich einen Döner bestellt hat, nachher zu Hause ankommt und dir erstmal ein schönes Glas Vollmilch einfüllt.
Ja, I love it.
Zum Thema Getränke fällt mir dazu jetzt spontan ein. Also jetzt ist natürlich meine Freundin krank geworden, weil ich krank war, wie das halt so ist. Und ich wollte hier Hustensaft kaufen. Stellt sich raus, Hustensaft ist eher so ein Drogeriemarkt-Ding, nicht so ein Supermarkt-Ding. Aber ich wollte halt irgendwas mitnehmen. Ich stand wirklich an der Kasse und bin noch kurz zurückgesprintet in diese Riesenschlange und habe nach was gesucht, was irgendwie aussieht wie Hustensaft. Da habe ich Klosterfrau Melissengeist gekauft und festgestellt...
Hättest du auch gleich eine Flasche Jägermeister kaufen können, glaube ich.
Ja, ich wusste, mir war nicht bewusst, dass es einfach original Schnaps ist. Das hat ja 75%. 75% Alkohol, Alter. Das ist Spiritus. Ja, deswegen habe ich gestern einen Shot erstmal getrunken. Ja, auf jeden Fall. Meine Zeit war jetzt nicht so spannend. Ich habe eine Fahrradtour gemacht zu meinen Eltern. Das war jetzt knapp 40 Kilometer. Und ich war tatsächlich schneller als die fucking Deutsche Bahn. Es kann auch nicht angehen, dass ich mit dem Fahrrad durch halb Schleswig-Holstein fahren kann und schneller bin als die Bahn. Das ist absurd. Das ist absurd. Aber so ist es passiert. Und es war ganz nice. Und ich muss dir wirklich sagen, beim Fahrradfahren kannst du nur glücklich sein. Einfach, ich glaube, physisch nicht anders möglich, als glücklich zu sein. Ich hatte gar keinen Bock mehr am Ende, weil ich hatte nur Gegenwind die ganze Zeit und war dann so wirklich so auf offener Fläche. Es waren nur Linksfelder, Rechtsfelder, ich und die Landstraße. Und ich hatte eigentlich gar keinen Bock mehr. Aber ich habe wirklich gesungen. Ich habe gesungen, habe jede Stadt begrüßt mit einem eigenen Song für die und hing da auf einem Rad. Die Beine hatten langsam keine Lust mehr. Und ich habe trotzdem alles besungen. Und war schön.
Hast du die Menschen gegrüßt?
Ich habe natürlich. Herzliches Moin. Schön bei vorbeifahren. Die Leute grüßen zurück. Ich hatte auch diesen magischen Moment, dass ich die Landstraße für mich alleine hatte, weil da war Baustelle. Und da wurde gerade alles neu gemacht. Deswegen war da überall abgesperrt. Aber ich hatte die ganze Landstraße für mich. Allein. Weil ich bin da natürlich dann einfach überall, ne? Ich bin der Anwohner. Und bin deswegen da gefahren.
Und, bist ja Anwohner.
Und hatte halt diese frisch geteerte Straße für mich ganz alleine. Die war jetzt nicht mehr nass oder so. Ist alles gut. Aber es war geil. Und ich bin dann schön mittig gefahren.
Bist du freihändig gefahren?
Ja, klar. Das muss man, den Moment genießt man. Und dann ist man der König der Welt, wie Rose vorne bei der Titanic. So, und dann macht man die Hände breit und fliegt mit dem Rad über das Land.
Ich kann das nicht mehr. Ich habe mich bestimmt schon mal drüber aufgeregt. Ich kann nicht mehr freihändig fahren. Das regt mich auf. Ich habe Angst. Ich bin zu alt.
Ich glaube, wenn die Plaute irgendwo zu weit rechtsbündig ist, dann.
Ja, also früher alles. Aber jetzt.
Ja, es war mir aber auch ein neues Fahrrad und so. Und ich habe es da nicht hinbekommen. Das Fahrrad ist immer gedriftet irgendwie. Aber das kommt dann. Das kommt, Christoph, mit der Übung. Und ich hatte keinen Bock mehr. Ich hatte diese Momente mit dem Singen. Und dann war da so natürlich so ein Stand mit frischen Erdbeeren. Und da habe ich mich dann gleich
bist du angehalten? Moin, hallo. Was haben Sie denn heute? Haben Sie das selber gepflückt? Genau. Sind Sie hier der Herr, dem das gehört? Nein, ich mache das hier nur am Wochenende.
Da habe ich mir die schönsten halben Kilo ausgesucht, die ich da gefunden habe. Habe mir ein paar rumgesnackt. Habe dann noch ein bisschen rumgescherzelt mit der Dame, die mir das verkauft hat, weil ich, ja, ist ja alles Bio. Kann ich ja die Stücke da, das Grüne am Links auch wegschmeißen. Ist ja okay. Kann ich auf den Platz werfen, meinte sie. Ja, und dann bin ich 10 Meter weitergefahren, hatte wieder keinen Bock mehr. Habe wieder eine Pause gemacht und mit Erdbeeren. Und dann irgendwie ortsnah so angekommen. Bin ja jetzt nicht unbedingt der schadenfreudigste Mensch. Würde ich jetzt aber von mir behaupten. Aber wenn du Fahrrad fährst und da rennt neben dir ein kleines Mädchen, rein zufällig, und man ist so auf ähnlicher Geschwindigkeit, weil ich war gerade.
Du auf dem Rennrad, das Mädchen rennt neben dir. Ja, wir waren nicht genau. Dann ist man so auf ähnlicher Geschwindigkeit. Wir waren
nicht genau auf der gleichen Geschwindigkeit, aber es gab diesen Moment, dass dieses Mädchen neben mir gelaufen ist, ich konnte so quasi fast parallel zugucken, und ich war entspannt, guck ihr zu, und sie guckt auch geradeaus und läuft einfach straight up direkt gegen so einen Postkasten. Dumm. Und dann und alle drumherum rufen, oh nein, und ich fahre weiter und lache. Ich lache 10 Minuten lang auf dem Rad, weil ich diesen Moment sehr genossen habe. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment. Tut mir natürlich leid, es geht dir sichtlich gut. Ja, bin natürlich dann umgedreht, habe mich gekümmert. Klar, was man so tut, ne? Aber ja, das war ein sehr, sehr, sehr traumhafter
Moment. Hast du es überhaupt schnell genug hingeschafft?
Wie, zu ihr? weil ich
ja, umdrehen musste. Weil deine Geschwindigkeit ja irgendwie, das scheint mir.
Naja. Ja, zum Thema Schadenfreude, das ist ja mit Karma so eine Sache. Ich denke sicherlich deshalb hat mich meine Katze wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Denn ich hatte wenige Momente später, als ich hier war, den Moment, dass Kater hier irgendwie durch die ganze Wohnung rennt, und ich habe nicht verstanden, was mit dem abgeht. Es war ein untypisches Rennen, sag ich mal.
Wie schnell ist er gerannt? So schnell wie du Fahrrad
fährst? So schnell wie ein kleines Mädchen, was parallel zu einem Fahrrad läuft. Also schon sehr schnell, sehr schnell. So. Und ich sprinte hier durch die Wohnung. Ich denke mal, was geht hier ab? Ich höre, dass Sachen knallen und so. Und dann will man ins Bett gehen irgendwann, und dann wundert man sich, warum liegt denn hier eigentlich so eine Matte? Und zwar hat er vom Katzenklo eigentlich so eine kleine Matte, wo er drauftreten kann, damit die ganzen Krissel von den Pfoten abgeht, also irgendwie diese ganzen Reste von dem Katzenstreu. Und die lag halt so mitten im Raum. Und dann gehe ich in den Raum rein, trete auf diese Matte auszusehen und merke an, ich rutsche ein wenig. Und das hat mich doch arg gewundert. Weißt du, wie das ist, wenn man ein Tellerbrot runterfällt? Dann siehst du da auf dem Boden, guckst du runter und siehst nur Toast. Alles ist in Ordnung. Und dann hebst du dieses Toast an. Und da ist da ganz, ganz viel Nutella drunter. Das ist mir dann da passiert. Hat er irgendwie da hingekackt.
Hat er dir unter dann, die Matte gekackt, oder
glaube
was?
Ich glaube nicht, dass er kann nicht direkt unter die Matte gekackt haben. Ich weiß nicht, wie. Also er hat, glaube ich, vor die Matte gekackt.
Und du wolltest dann verbuddeln und er hat es verbuddelt, indem er die...
Hat dich dann irgendwie erschreckt oder so, weiß ich nicht. Ist losgeschrittet auf der Matte und hat die Matte halt nach hinten gestoßen. Ne? Conservation of Energy, Physik. Ja, ist er losgesprintet und die Matte hat er nach hinten geschossen, während er nach vorne gerannt ist. Und dabei muss er das alles richtig schön über den Boden geschmiert haben. Und dann habe ich meinen Abend damit verbracht, den ganzen Boden zu schrubben und zu desinfizieren. Das war Spaß.
Man kann es auch liegen lassen, dann ist das Problem ja, dann gibt's das ja, dann ist ja alles gut.
Da muss ich jetzt, wenn ich dann so eine absurde Situation denke und an Karma habe ich gerade gedacht, dann muss ich aber was ganz anderes denken. Ich hatte nämlich, das war jetzt andere Tage, aber ich hatte hier so einen kleinen Spaziergang gemacht und da war so eine Situation, die, wo ich nur so Zeuge wurde von einem Fastunfall. Da war einer wollte links abbiegen, von vorne kam aber ein Auto, er hat das irgendwie nicht geschnallt, wollte einfach trotzdem abbiegen und dann haben sie sich fast gecrashed, Vollbremsung, alles war gut. Dann ist da der Typ am Auto, der offensichtlich einen Fehler gemacht hat und links abbiegen wollte, obwohl er nicht durfte. Und der schreit irgendwie rum in seinem Auto und macht irgendwie wilde Gesten und so und dann macht er auch die Tür auf und schreit den Typen an. Denkst, okay, warum schreibt der denn jetzt rum? Und dann steckt der andere wirklich aus und fragt, was ist los? Richtig angepisst schon. Und der andere schreit nur laut, ich bitte um Vergebung! Und dann habe ich auch festgestellt, weil seine Geste war so eine bettende, eine betende Geste, Hände zusammen. Der hat einfach ihn angepöbelt dafür. Also er hat ihn nicht angepöbelt, er hat sich um Verzeihung gebeten. Aber in so einer Art und Weise, dass ich dachte, die prügeln sich gleich. Es war mir auch neu, war unüblich.
Aus Hamburg ist mir das nicht bekannt. Wenn zwei Leute aneinander geraten im Verkehr, dann wird eigentlich aus Reflex schon gepöbelt und der Mittelfinger hochgehoben. Es ist nichts passiert, alles ist gut, man könnte weiterfahren, aber man muss, um quasi...
Diese Emotionen muss man eigentlich verarbeiten.
...zu zeigen, hier, ich bin Herr der Straße, ich muss einfach... Das gehört dazu, wie so eine Begrüßung. Ich nenne das Hamburger Verkehrsprotokoll. Ja. Wenn etwas fast passiert, musst du mindestens Arschloch sagen. Wenn du das nicht sagst, hast du dich eigentlich nicht an die Regeln gehalten. Auf jeden Fall ist der falsch sozialisiert für den Hamburger Straßenverkehr. Das kann ich schon mal sagen.
Ja.
Vielleicht solltest du ihm so eine Broschüre mitbringen, dass er nochmal einen Kurs macht. Richtig pöbeln im Straßenverkehr.
Genau, und der bietet dann, da ist dann auch so ein Anwalt dabei und der sagt, was gerade noch geht. Der dir genau sagt, was das genaue Limit ist.
Und dann werden auch so Rollenspiele gemacht, wo du mit deinem Partner musst du dann so ein Standardpöbel. Ey Arschloch, was soll das? Hey, du bist schuld, du Hurensohn. Und dann hupst du einmal. Dann hupst du einmal, klingelst wild und wird auseinandergefahren. Weil das gehört auch dazu. Du hast ja keine Zeit. Das ist bisher Business. Du musst es ja kurz halten. Das sind ja keine langen Streits. Das ist einfach nur so ein Mittelfinger und ey und dann weiter. Und du bist abhängig von der Situation. Da gibt es verschiedene Schweregrade. Wie schwer ist diese, also beim richtigen Unfall, da sind alle gesittet. Das ist kein Problem. Wie ist das passiert? Wir rufen jetzt die Polizei. Aber so bei Fastunfällen oder Vorfahrt genommen, sind Regeln, Vorfahrt genommen und wir haben einen Meter zwischen den Autos. Das heißt, es ist mindestens ein du dummes Arschloch. Mindestens. Und ein Mittelfinger, würde ich sagen. Und dann gibt es halt Staffelung.
Stell dir mal vor, man steht einfach vor so einem, ich gibt ja so die sogenannten Idiotentest, der MTU-Test, glaube ich, heißt der ja. Oder so. Stell dir vor, du bist bei so einem Ort, wo das gemacht wird, stehst davor und verteilst Flyer. So, für so einen Kurs. Und der Kurs besteht aus einem Anwalt und einem Impro-Comedy-Künstler, die gemeinsam diesen Kurs leiten und die sagen, wie du richtig beleidigst. Ich glaube, da ist was dran. Da ist was machbar.
Keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme, aber ich war in Urlaub, war ich ja mal auf Klo. Öfter. Ist man ja mal, ne? Gehört ja dazu. Ich war in einem Museum auf Toilette. Und dann komme ich da rein und dann sitzt da ein also es ist ein Museum, das ist relativ neu und modern, so richtig, also es war das Naval Museum in Tallinn, keine Ahnung, das ist so neu und Hightech und Bilder und Beamer und Atmosphäre und du kannst Sachen ausprobieren, alles gut. Und dann gehst du auf die Toilette, sieht auch richtig schick aus und dann sitzt da ein Penner vorm Pissoir und guckt aufs Pissoir und sitzt da so richtig asozial in der Ecke und ich weiß nicht, was ich machen soll, ich spreche seine Sprache nicht und ich weiß auch nicht, ob der... Englisch kann, keine Ahnung, und ich so ganz weird gehe ich so auf Toilette, also nicht zum Pissoir, und dann komme ich raus, bin fertig, und dann ist da auf einmal eine Frau in der Männertoilette, und die gehört wohl zu Service, Stellt sich raus, das ist kein Penner, das ist der Klempner. Der sollte irgendwie diese Toilette rein, die ist kaputt gewesen. Und der hat einfach Pause gemacht.
Du assumst einfach mal, dass es ja offensichtlich ein Obdachloser sein muss, der sich asozial verhält. Das lässt sehr tief blicken. Das ist der Stadtteil. Du in deiner Villa-Gegend da, in deiner Villengegend, du... Das steigt dir zu Kopf.
Ich weiß gar nicht mehr, wie normale Menschen aussehen. Der hatte auch ein Gerät dabei, um das zu reparieren. Und dann ist er auch dabei gegangen. Und du. Ich war im Urlaub auch übrigens der Duschbeauftragte, hätte ich sein können. Ich war immer der Zweite oder Dritte, der geduscht hat. Und immer kamen die wieder aus der Dusche und haben gesagt, irgendwas geht nicht, Wasser ist zu kalt oder nur lauwarm. Und dann gehe ich in die Dusche und merke, ja Leute, dreht doch einfach auf kalt, dann wird's heiß. Da hat jemand nämlich einfach irgendwie einen europäischen Duschkopf verbaut.
Das ist genau, ich habe mir irgendwie angewöhnt, bei Leuten, wenn ich bei den Dusche zu fragen, muss ich irgendwas wissen. Weil manchmal ist es ja so, ey, kannst du am Ende bitte abziehen, die Wand abziehen oder so, ne? Irgend so ein Kram ist immer. Und genau das frage ich einem Kumpel, wo ich übernachte. Und ich habe dann nur kaltes Wasser. Und irgendwann habe ich geschnallt, okay, das ist da auch so. Nicht nur, also ich muss auf die falsche Seite drehen, aber das habe ich nicht gemerkt, weil es halt so lange noch kalt war, bis es heiß wurde, dass ich das halt nicht gemerkt habe, weißt du? Und dann kam ich raus und meinte, gut, dass das Wasser auf der falschen Seite ist. Genau das will ich wissen, wenn ich danach frage. Genau das! Nö, ist nichts. Dusch mal.
Beim zweiten Mal musstest du so einen Clip reindrücken. Das war so ein Sicherheitsmechanismus, dass das Wasser nicht so heiß wird.
Ja.
Kennst ja, dass du dich nicht verbrennst, musst du so einen Clip rein. Also
du drückst mit dem Daumen so das runter, damit du weiter drehen kannst als so eine Kante, ne?
Im Ausland ist das nicht so wie in Deutschland, wo alles hier ordentlich ist und Konzepte hat. Nee, wenn du irgendwo Airbnb-mäßig unterwegs bist, da sind Sachen anders. Da fehlt auch mal eine Tür, ist auch mal eine Tür zu viel da. Wir haben uns einen Scherz daraus gemacht, Airbnb-Bewertungen zu schreiben, weil wir haben gemerkt, in der ersten Wohnung, es waren sehr viele Türen, wenn man reingeht, aber es hat sich irgendwie richtig angefühlt, die Anzahl der Türen. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl schon mal jemals in deinem Leben hattest. Mal. Wenn du genau die richtige Anzahl an Türen in einer Wohnung hast. Das haben wir auch in der Bewertung geschrieben.
Aber ist das so nach dem Motto, eine Tür pro Raum? Oder ist es einfach, du hast das Gefühl, du kannst alles erreichen, ohne dass du durch viele Türen gehindert wirst?
Es ist kurz davor, dass du dich genervt fühlst von der Anzahl der Türen. Das ist irgendwie, dass du denkst so, oh, jetzt ist hier irgendwie tricky beim Durchgehen, weil das war auch so ein Raum, sag ich mal, also der Raum, an dem wir es gemerkt haben, war so ein dreieckiger Raum, sag ich mal. Da waren drei Türen, ein dreiseitiger Raum. Schwierig zu beschreiben. Es ist vielleicht fünfeckig. Sagen wir, es ist ein fünfeckiger Raum mit drei Türen.
Okay.
Geht das auf, rechnerisch? Bestimmt.
Also es gibt mindestens fünf Seiten, nehme ich an.
Es gibt fünf Seiten und drei Türen. Und das war schon... Achso, und der Raum war ein Quadratmeter groß. Das macht das noch so ein bisschen...
Okay, jetzt ist interessant.
Jetzt ist es interessant. Ja. Das war so ein bisschen spielerisch, also da so durchzumanövrieren. Und das hat halt Spaß gemacht. Ach irgendwie. So. Es war nicht überfordernd, aber auch nicht unterfordernd. Du warst im Flow. Und dann, das hat uns auch geprägt für den ganzen Urlaub. Wir haben gemerkt, in Tallinn hat eine Tür gefehlt. Hat man gemerkt. Das hat sich nicht angefühlt wie eine richtige Wohnung. Da fehlte eine Tür. Und dann in Helsinki... Da gab es eine Tür, die richtig war. Dann gab es noch eine Schiebetür, keine richtige Tür. Kann man nicht zählen lassen. Dann die Tür zum Badezimmer, so eine Milchglastür und sie ging nicht abzuschließen. Keine richtige Tür. Tür zur Dusche gab es nicht.
Also es ist ja sogar nicht nur keine richtige Tür, es ist ja eine Negativtür. Es ist ja wie eine Tür, aber ohne alle Vorzüge von der Tür. Sagen.
Auf jeden Fall enttäuschende Situation in Helsinki mit den Türen. Also wenn jemand in Helsinki in dieses Hotel eincheckt, tut's nicht. Die Türsituation ist katastrophal.
Untragbar, sagst du.
Unbearable.
Ja, apropos Reisen, fällt mir gerade ein, dass wir nächste Woche wahrscheinlich keine Episode rausmachen. Wir sind nämlich schon wieder unterwegs, weil wir busy sind. Diesmal zusammen. Hey Christoph, wo sind wir denn?
Wir sind bei meinem Guilty Pleasure.
Du hast ein Geburtstagsgeschenk von dir. Also von mir für dich, Christoph.
Ich habe ein Geschenk bekommen von Mathis zu der großartigsten Fernsehshow, die es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt in Deutschland. Sie heißt Sag die Wahrheit im SWR. Wer es nicht kennt, wer unter den Zuschauern, der es wagt, diese Show noch nicht gesehen zu haben. Folgendes Konzept. Drei Leute stehen auf einer Bühne. Man hört Spannungsmusik.
Ich glaube, wir haben das schon mal erklärt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber gefühlt haben wir das in einer Episode schon mal erklärt. Wir müssen das, weißt du, das jeder kennt es, das Prinzip müssen wir gar nicht erklären, weil es ist mit die erfolgreichste Sendung im deutschen Fernsehen. Und wenn sie das nicht ist, dann werdet ihr sie jetzt googeln und einfach kennenlernen. Gibt's alles online. Und wir sind im nächsten Publikum und ihr könnt unsere schönen Gesichter sicherlich irgendwann hören. Wahrscheinlich nicht sehen, weil welche Kamera will uns schon filmen. Aber ja, wir beide gemeinsam in Baden-Baden im SWR-Funkhaus. Es ist endlich passiert. Ich hatte vor über 2 Jahren uns auf die Warteliste gesetzt und dann habe ich eine E-Mail bekommen und ich wurde tatsächlich eingeladen. Und jetzt sind wir da. Wir sind einfach da. Wir reisen nach Stuttgart, um dann in Baden-Baden diese wunderbare Zaubersendung im deutschen Fernsehen.
Also, nächste Woche sind wir in unserem wundervollen Appartement, da wo die Stutte in die Garte mündet.
Dann können wir mal zählen, ob die Anzahl der Türen genau die richtige ist. Die Reviews könnt ihr nachher liken, denn sicherlich auf den ganzen Portalen für unsere Ferienwohnungen. Ihr könnt uns aber auch liken bei Spotify und bei iTunes natürlich und uns folgen bei Instagram. Und kommt auf unsere Website vorbei auf lufthieroben.de, wo ihr auch alle Infos nochmal gesammelt findet. Erzählt euren Freunden von uns.
Bis dahin, bleibt gesattelt, haltet die Zügel fest und wir sehen uns beim Ritt in den Sonnenuntergang.